SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Themen: Apotheker gegen Ärzte 1:0. Der Nationalrat streitet über die Medikamentenabgabe. Und wir debattieren im Kleinen im Tagesgespräch mit der Ärztin und SP-Nationalrätin Yvonne Gilly und mit dem Ex-Drogisten und SVP-Nationalrat Jürg Stahl um 1. In Thailand stürzt das Verfassungsgericht die Regierung und erntet damit Protest bei der Gegenseite.
Die Thaksinisten, die werden das ganz sicher nicht einfach so hinnehmen, dieses Urteil, das sie als Justizputsch bezeichnen, als Verschwörung gegen die bisherige Regierung.
Wir sprechen mit unserem Korrespondenten über diesen Justizputsch und seine Folgen. Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen. Estrella zeigt auf den Strand, wo ihr Haus stand und heute nicht mehr gebaut werden darf.
There at seaside. Today is no build soon.
Die Reportage aus Tacloban. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Nina Gigax. Sie hat die Nachrichten.
Wer ein Medikament direkt vom Arzt erhält, soll künftig auch noch ein Rezept bekommen, damit er das Produkt später in einer Apotheke kaufen kann. Das hat der Nationalrat bei der Beratung des neuen Heilmittelgesetzes entschieden. Auch in einem zweiten Punkt will der Nationalrat die Stellung der Apotheken stärken. Apotheker sollen rezeptpflichtige Medikamente auch ohne die ärztliche Verschreibung abgeben können. Dies allerdings nur in vom Bundesrat festgelegten Fällen. Die Ausbildung der Apotheker rechtfertige es, diesen mehr Kompetenzen zu geben als heute, hieß es im Rat. Der Ärzteverband hat bereits damit gedroht, das Referendum gegen die Neuregelung zu ergreifen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist im April gesunken. Die Arbeitslosenquote betrug Ende des letzten Monats 3,2%. Im März lag sie noch bei 3,3%. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft waren 137.000 Arbeitslose bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren gemeldet. Im Unterschied zum Vormonat ging die Arbeitslosigkeit nicht nur aus saisonalen Gründen zurück, sondern auch, weil sich die Wirtschaftslage verbessert hat. Das Telekom-Unternehmen Swisscom hat im ersten Quartal des Jahres mehr Umsatz, aber weniger Gewinn erzielt. Wie die Swisscom mitteilt, nahm der Umsatz um rund 3% zu auf 2,8 Milliarden Franken. Der Reingewinn sank um rund 4% auf 373 Millionen Franken. Als Grund für den Rückgang nennt die Swisscom unter anderem größere Investitionen in die Infrastruktur. Die Bündner Gemeinde Silva Plana darf leerstehende Ferienwohnungen besteuern. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Steuer wird auf Zweitwohnungen erhoben, die nicht regelmäßig vermietet werden. Gegen diese Abgabe wehrten sich über 100 Betroffene, doch das Bundesgericht hat ihre Beschwerde abgewiesen. Die Steuer sei mit der Zweitwohnungsinitiative sowie mit der Liegenschaftssteuer vereinbar, urteilten die Richter. Außerdem helfe die Steuer, die Zahl der kalten Betten in Silva Plana zu reduzieren. Schweizer Spitäler haben im letzten Jahr deutlich weniger Spenderblut gebraucht als im Vorjahr. Das haben Recherchen von Radio SRF im Januar gezeigt. Nun liegen konkrete Zahlen vor. Laut den Blutspendediensten sank der Blutverbrauch um 6%. Ein Grund dafür: bei Operationen wird dank besserer Technik weniger Blut gebraucht. Die Blutspendedienste warnten jedoch vor falschen Schlussfolgerungen. Wenn Blutspender künftig wegblieben, könnte es bald zu ernsten Engpässen kommen. Die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat ist vom Verfassungsgericht ihres Amtes enthoben worden. Die Richter befanden, Yingluck habe vor 3 Jahren gegen die Verfassung verstoßen. Damals hatte sie einen hohen Beamten zugunsten eines Verwandten versetzt. Das sei illegal gewesen. Neben der Ministerpräsidentin müssen auch 9 Minister des Kabinetts ihr Amt niederlegen, ebenfalls wegen Verfassungsbruchs. Die Absetzung Shinawats dürfte im Sinne der Opposition sein. Sie hat seit November versucht, Yingluck zu stürzen. Der bisherige Handelsminister Niwathamrong Bung Song Paisan wird geschäftsführender Ministerpräsident. Syrische Rebellen haben mit dem Abzug aus ihrer einstigen Hochburg Homs begonnen. Drei Busse mit insgesamt 120 Kämpfern und Zivilisten hätten die völlig zerstörte Altstadt verlassen, berichteten arabische Medien. Zuvor hatten die Rebellen mit dem Assad-Regime eine lokale Waffenruhe vereinbart. In den belagerten Altstadtquartieren von Homs hatte es zuletzt kaum noch Nahrungsmittel und medizinische Hilfe gegeben. Die Ukraine hat mehr als 3 Milliarden Dollar vom Internationalen Währungsfonds IWF erhalten. Gut 1 Milliarde legt die Zentralbank in Kiew nach eigenen Angaben als Währungsreserve zurück. Der Rest fließe in den Staatshaushalt. Der IWF hat der Ukraine für die nächsten 2 Jahre 17 Milliarden Dollar zugesagt. Bedingung ist, dass die Regierung Reformen vorantreibt. Chinas führender Online-Händler Alibaba will in New York an die Börse. Der Konzern reichte laut eigenen Angaben bei der amerikanischen Börsenaufsicht einen entsprechenden Antrag ein. Laut Experten handelt es sich dabei um den größten Börsengang seit Facebook im Mai 2012 mit damals 16 Milliarden Dollar. Einen genauen Termin für den Börsengang gibt es noch nicht. Alibaba machte auch keine Angaben zur Zahl der auszugebenden Aktien. Über die Plattform Alibaba werden 80% des Onlinehandels in China abgewickelt. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es in den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen trüb und nass. Sonst gibt es nur noch ab und zu Schauer und sonnige Abschnitte. Morgen wird es ziemlich sonnig bei 21 Grad im Norden und 23 Grad im Süden.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Die Lex Koller muss bleiben. Der Immobilienmarkt in der Schweiz ist eh zu teuer und zu attraktiv, sagt Nationalrätin Jacqueline Badran.
Ich glaube, es wird es in 30 Jahren erst recht brauchen. Der Schweizer Markt ist für das globale Finanzkapital irrsinnig interessant.
Und Jacqueline Badran findet Gehör im Rat. Sie will nun aber noch mehr. Gurlitz, Picassos, Chagalls und Monets. Die Sammlung des deutschen Kunsthändlers könnte in die Schweiz kommen. Die Spitäler haben genug davon. Und doch sammelt das Rote Kreuz weiter. Blut.
Es hat eben nie zu viel Blut.
Der Direktor der Schweizer Blutspende erklärt. Und damit direkt zum grossen Medizinthema der Sendung, dem Heilmittelgesetz. Ärzte gegen Apotheker. Wenn es um den lukrativen Markt der Medikamente geht, dann gehen im Parlament die Wogen hoch. Der Nationalrat entscheidet heute bei der Beratung des Heilmittelgesetzes, wo und unter welchen Bedingungen die Patientinnen und Patienten ihre Medikamente beziehen dürfen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, es ist eine hochemotionale Debatte, die da im Moment im Nationalrat läuft. Wieso wird eigentlich so erbittert darum gestritten?
Ja, es ist ganz einfach. Es geht um enorm viel Geld. Für beinahe 6 Milliarden Franken werden in der Schweiz jedes Jahr Medikamente verkauft. In Apotheken, in Spitälern, aber auch in Arztpraxen. Die Apotheken kämpfen seit Jahren für mehr Kompetenzen. Sie möchten das exklusive Recht der Ärzte, Rezepte ausstellen zu dürfen, beschneiden. Und dieser Kampf, der wird eben heute im Nationalratssaal ausgetragen.
In den letzten Wochen gab ein Vorschlag der vorberatenden Kommission zu reden, der sah vor, dass für alle Medikamente ein Rezept nötig wird, also zum Beispiel auch für Aspirin. Dieser Vorschlag ist jetzt abgelehnt. Da fragt man sich jetzt von außen, war jetzt das einfach ein Fehler der Kommission?
Tja, die Kommission hat über ein Jahr lang über diesem Gesetz gebrütet. 46 Stunden hat sie beraten. Es kommt schon ein bisschen der Verdacht auf, da sei versehentlich etwas in den Gesetzesentwurf hineingerutscht. Nun, der Nationalrat hat das heute korrigiert und zwar mit deutlicher Mehrheit. Er hat einzig beschlossen, dass Ärzte, die Medikamente in ihrer Praxis abgeben dürfen, auch tatsächlich ein Rezept ausstellen müssen, wenn es sich um ein rezeptpflichtiges Medikament handelt. Allerdings muss das nicht auf Papier sein. Man kann es auch elektronisch tun, wenn ich als Patient oder Patientin auf das Papier verzichten möchte. Also faktisch ändert sich in diesem Punkt nicht sehr viel.
Der umstrittenste Punkt im Heilmittelgesetz ist die Frage, wer darf rezeptpflichtige Medikamente abgeben? Was ändert sich da in der Beziehung für die Patientinnen und Patienten, wenn es nach dem Nationalrat geht?
Also Sie dürfen neu bestimmte rezeptpflichtige Medikamente in der Apotheke beziehen, ohne vorher zu einem Arzt gehen zu müssen und dort ein Rezept zu holen. Die Apotheke muss allerdings dokumentieren, dass sie das Medikament abgegeben hat. Ziel ist ja da ein elektronisches Patientendossier, das alle wichtigen Angaben enthält. In diesem Punkt haben also die Apotheken einen großen Erfolg erzielt. Erstaunlicherweise hat es im Nationalrat überhaupt keinen Widerstand der Ärztevertreter gegen diese Kompetenzausweitung für die Apotheken gegeben. Vielleicht kommt das dann im Ständerat oder aber die Ärzte ergreifen am Schluss der Abstimmung das Referendum gegen die ganze Vorlage und erzwingen eine Volksabstimmung. Die Ärztevereinigung FMH hat das bereits angedroht.
Neben dieser Medikamentenabgabe steht noch ganz viel anderes im Gesetz. Was sind denn da die wichtigsten Neuerungen?
Ja, es gibt tatsächlich einen langen Katalog. So möchte der Bundesrat zum Beispiel gewisse Rabatte verbieten, die Ärzte von Pharmafirmen erhalten, wenn sie bei ihnen Medikamente beziehen. Da will man der Korruption vorbeugen. Oder die Komplementärmedizin will man weiter fördern, wie das Schweizer Stimmvolk in einer Abstimmung ja gewünscht hat. Oder der Bundesrat möchte auch die Herstellung von speziellen Medikamenten für Kinder erleichtern. Die meisten dieser Änderungen sind im Rat übrigens kaum bestritten.
Danke für diese Informationen und Einschätzungen, Philipp Burkhardt. Dieses Heilmittelgesetz schauen wir um eins noch ganz genau an im Tagesgespräch. Und im Moment bleiben wir im Bundeshaus. Die Lex Koller soll die sogenannte Überfremdung des einheimischen Bodens, den Ausverkauf der Heimat, an ausländische Geldgeber verhindern. Und das seit 30 Jahren. Und auch weiterhin, wenn dies der Nationalrat heute so beschließt. Einige Politiker möchten die Schraube sogar noch weiter anziehen. Geraldine Eicher.
Denkt SP-Nationalrätin Jacqueline Badran an die Immobilienpreise, kriegt sie den Koller. Sie ärgert sich sehr darüber, dass Wohnen laufend teurer werde. Die Lex Koller sei das einzige nachfragedämpfende Mittel. Hohe Immobilienpreise würden Hauseigentümer und Mieter belasten. Der Bevölkerung würden Milliarden entzogen.
Da ist natürlich eine Billeterhöhung Pipifax dagegen. Das tut den Leuten weh im Budget, die streichen ihre Ferien. Ich glaube, da ist die Sensibilität schon gestiegen und die Bereitschaft höher, Maßnahmen zu ergreifen, die zumindest dämpfend wirken.
Der Bundesrat hatte ursprünglich die Beerdigung der Lex Koller anberaumt. Mittlerweile aber beurteilt er die Situation anders, warnt vor einer regionalen Immobilienblase. Vor diesem Hintergrund und angesichts der gut laufenden Konjunktur, sagt selbst Hans Egloff, Präsident des Zürcher Hauseigentümerverbands und Nationalrat der SVP, eine Abschaffung der Lex Koller sei nicht opportun.
Der Ansatz war eigentlich richtig, der Zeitpunkt ist jetzt vielleicht falsch.
Das sage er auch aus Angst vor einer Volksabstimmung, schmunzelt Jacqueline Badran, die auch im Vorstand des Mieterinnen- und Mieterverbands sitzt. Sie will sowieso mehr als die aktuelle Lex Koller. Zweimal hat das Parlament dem Gesetz Zähne gezogen in der Vergangenheit. Diese Zähne will sie wieder einsetzen. Ausländer sollen hier nicht nur keine Immobilien kaufen dürfen, sie sollen sich auch nicht mehr an hiesigen Immobilienfonds und Gesellschaften beteiligen dürfen. Denn in der Schweiz gäbe es zu viel Kapital, nicht zu wenig, sagt Badran.
Die Pensionskassen, die wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Auch viele Private wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und das ausländische Kapital konkurrenziert unser Einheimisches. Und das verteuert die Immobilien und damit verteuert es die Wohneigentumspreise und aber auch indirekte Mieten.
Da widerspricht Hans Egloff, die Verschärfung betreffe fast nur Geschäftsliegenschaften und da brauche es Kapital.
In diesem Bereich sind wir angewiesen auf die ausländischen Investoren. Das hat eigentlich immer einen positiven Beitrag zur Konjunktur gebracht und diesen Markt belebt.
Und die Gefahr einer Immobilienblase lege sich. Auch wenn die Abschaffung der Lex Koller für ihn heute nicht opportun ist, mittelfristig schon. Was für ein Unsinn, reagiert Jacqueline Badran.
Ich glaube, es wird in 30 Jahren erst recht brauchen. Der Schweizer Markt ist für das globale Finanzkapital irrsinnig interessant.
Der kleinste gemeinsame Nenner zwischen Jacqueline Badran und Hans Egloff heißt also Status quo, zumindest heute.
Was auf den Straßen von Bangkok nicht geschehen ist, macht jetzt möglicherweise ein Gericht möglich. Das Verfassungsgericht Thailands enthebt die Regierungschefin Yingluck Shinawatra des Amtes. Die Begründung: Sie habe gegen die Verfassung verstoßen, indem sie einen Verwandten bevorzugt und einen hohen Beamten dafür versetzt hatte. Frage an unseren Korrespondenten Urs Morf. Die Opposition ging monatelang auf die Straße gegen die Regierungschefin. Ich nehme an, die Opposition, die jubelt jetzt.
In der Tat, das ist so. Also die Regierungsgegner, die haben kurz nach der Verkündung dieses Urteils einen Triumphzug veranstaltet und sind tatsächlich jubelnd. Wir haben gesiegt durch die Straßen von Bangkok gezogen. Aber es ist natürlich nicht so, dass die ganze Hauptstadt jubeln würde deswegen.
Und die Regierungschefin Yingluck Shinawatra selbst, wird sie wirklich zurücktreten? Also wird sie dieses Urteil akzeptieren?
Die Regierungschefin wird dieses Urteil akzeptieren müssen. Es bleibt ihr eigentlich gar nichts anderes übrig. Aber sie ist ganz offensichtlich sehr zerknirscht, sehr frustriert. Sie hat in einer ersten Stellungnahme gesagt, sie würde sich heute den Medien schon gar nicht stellen, sondern zu Hause bleiben. Unterdessen, muss ich sagen, gibt es Gerüchte, dass sie irgendwann im Laufe des Tages möglicherweise doch noch vor die Medien tritt. Aber das ist noch nicht bestätigt.
Ihre Anhänger, also die von Yingluck, haben vor dem Urteil angekündigt, dass sie auf die Straße gehen wollen, wenn sie denn verurteilt wird. Bahnt sich da eine neue Krise an in Thailand?
Also man kann davon ausgehen, dass es Proteste geben wird. Die Rothemden, die Thaksinisten, die werden das ganz sicher nicht einfach so hinnehmen, dieses Urteil, das sie als Justizputsch bezeichnen, als Verschwörung gegen die bisherige Regierung. Wie groß diese Proteste ausfallen, das bleibt abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie man zuerst befürchten hätte können. Der Punkt ist, das Gericht hat nicht das gesamte Kabinett abgesetzt, sondern das Gericht hat beschlossen, dass Yingluck gehen muss, sofort, und 9 weitere Minister, dass die anderen Minister als Übergangsregierung amten dürften bis zu nächsten Wahlen.
Ein Stichwort macht hellhörig in Ihren Ausführungen, das Stichwort Justizputsch. War es das? Oder anders gefragt, was weiß man über die Unabhängigkeit der Richter?
Zumindest scheint es doch, dass diese Unabhängigkeit nicht total ist. Wenn man zurückschaut in den letzten Jahren, seit Yingluck's Bruder, der berühmt-berüchtigte Thaksin Shinawatra, gestürzt wurde vom Militär, hat genau dieses Verfassungsgericht immer wieder gegen die Thaksinisten geurteilt. Yingluck ist nicht das erste Oberhaupt einer Regierung, das gehen muss wegen eines Gerichtsurteils. Das Schicksal teilten sich vor ein paar Jahren schon 2 weitere thaksinistische Regierungschefs. Man muss halt sehen, diese Richter, die kommen alle aus dieser hauptstädtischen Elite, die eben die traditionellen Gegner der Thaksinisten sind.
Und wie geht es jetzt weiter? Also im Raum stand bisher, dass die Wahlen stattfinden am 20. Juli. Wie sicher ist dieser Termin noch?
Dieser Termin ist nicht sicher. Die Wahlkommission, die eben auch so ein bisschen zu dieser hauptstädtischen Elite zu zählen ist, die war immer etwas unsicher, ob das geht. Die Opposition ist strikt dagegen. Die wollen zuerst Reformen veranstalten, die verhindern sollen, dass die Thaksinisten je wieder Wahlen gewinnen können. Es ist ganz klar, diese Krise ist noch nicht ausgestanden.
Sagt unser Korrespondent Urs Morf. Der automatische Austausch von Bankdaten, das ist die Zukunft, auch für die Schweiz. Gestern haben Minister aller OECD-Länder eine Erklärung unterschrieben, wonach der automatische Informationsaustausch rasch eingeführt werden soll. Was heißt das nun? Was braucht es, bis dieser neue Standard Realität ist für die Schweiz? Oliver Washington.
Die OECD will noch vor den Sommerferien die konkreten Regeln für den automatischen Austausch von Bankdaten festlegen. Dann wird klar sein, in welchem Rahmen die Länder die Namen der Bankkunden, die Höhe der Konti und weitere Informationen austauschen werden. Und im September dann werden die G20, die 20 mächtigsten Länder der Welt, ihren Segen diesem neuen Standard erteilen. Bis die Schweiz aber auch in der Praxis Bankdaten automatisch austauscht, braucht es weitere Schritte. In einem ersten Schritt wird der Bundesrat mit anderen Ländern und mit der EU die konkrete Einführung des neuen Standards bilateral aushandeln. Voraussichtlich noch in diesem Sommer wird der Bundesrat ein Mandat für Verhandlungen mit der EU verabschieden. Dabei geht es um Fragen wie, ab wann soll der automatische Informationsaustausch zum Beispiel gelten, und vor allem möchte die Schweiz bei diesen Verhandlungen noch weitere Themen mit der EU aushandeln. Da ist der Zugang der Schweizer Banken zum EU-Markt, ein möglichst freier Zugang ist für die hiesige Finanzbranche ganz wichtig, und die Schweiz möchte auch gerne eine Lösung finden für das alte unversteuerte Geld, das aus EU-Ländern hier in der Schweiz liegt. Am Ende dieser Verhandlungen steht dann ein Abkommen. Gleich wird die Schweiz auch mit anderen Ländern vorgehen. Sie wird Verhandlungen über die Einführung des automatischen Informationsaustausches, wenn immer möglich, mit anderen Fragen zu verknüpfen versuchen. Und schließlich wird die Schweiz die konkrete Umsetzung noch in einem Bundesgesetz festschreiben müssen. Und dann werden wir in der Schweiz mit Sicherheit nochmals eine Debatte über das unterdessen hinfällige Bankgeheimnis führen. Gut möglich, dass das Referendum gegen dieses Gesetz ergriffen wird und wir dann noch eine Volksabstimmung haben werden. Widerstand gegen diese ganze Entwicklung wird sicher von der SVP kommen. Der Widerstand der beiden bürgerlichen Parteien CVP und FDP dürfte sich hingegen legen. Sie haben immer gesagt, dass sie den automatischen Informationsaustausch akzeptieren, wenn dieser ein globaler Standard sein wird. Und da sind wir nun. Auch Singapur beispielsweise ist mit dabei. Entsprechend müssten CVP und FDP ihren Widerstand nun aufgeben. Und der automatische Informationsaustausch könnte dann ab 2016, 2017 wohl eingeführt werden.
Rendezvous ist 10 vor 1. Blut. Die Schweizer Spitäler verbrauchen immer weniger davon. Trotzdem hat der Blutspendedienst vom Schweizerischen Roten Kreuz heute eine Kampagne gestartet für mehr Blutspenden. Wie passt das zusammen? Christian von Burg.
Europaweit nimmt der Blutverbrauch ab. Die Schweizer Spitäler brauchten im letzten Jahr 6% weniger als im Vorjahr, sagt der Direktor der Schweizer Blutspende, Rudolf Schwabe.
Die Spitäler schauen zusehends mehr darauf, dass die Patienten wirklich nur dann Blut kriegen, wenn sie es wirklich benötigen.
Trotzdem hat sich der Blutspendedienst zum Ziel gesetzt, bis im Sommer 5'000 neue Blutspenderinnen und Blutspender zu gewinnen. Der Hauptgrund für diese Kampagne liegt beim demografischen Wandel, denn der größte Teil des verbrauchten Blutes geht an die über 60-Jährigen.
Die Bevölkerung wird immer älter, das heißt, wir haben weniger Blutspender zur Verfügung, die müssen mit 65 aufhören, die Blutspender werden zu den Patienten.
Die Jüngeren, die noch spenden, sind beruflich oft stark eingespannt und sie gehen häufiger weltweit auf Reisen als früher. Wer in einem Malaria-Gebiet war, darf danach ein halbes Jahr nicht spenden. So fallen immer mehr jüngere Spenderinnen und Spender zeitweise aus. Zudem gibt es viele verschiedene Blutgruppen.
All das führt dazu, dass wir möglichst viele Blutspenderinnen und Blutspender haben möchten, um bei Bedarfszunahme möglichst rasch reagieren zu können.
Überflüssiges Blut, sagt Schwabe, überflüssiges Blut gebe es nicht, denn das Rote Kreuz sammle nur immer so viel, wie gebraucht werde. Und wenn einmal Blut weiterverkauft werde an Pharmafirmen oder ins Ausland, dann sei das kein Geschäft. Das geschehe immer nur zum Selbstkostenpreis und zur Aushilfe unter Partnern. Obwohl der Blutverbrauch in den Spitälern also abnimmt, längerfristig dürfte sich dieser Trend wieder umkehren. Und kurzfristig droht wie jedes Jahr während der Sommerferien sogar ein Blutmangel. Jetzt, mit der Weltmeisterschaft, dürfte sich das sogar noch akzentuieren. Denn wer geht nicht lieber Fußball schauen, statt Blut spenden?
Vor einem halben Jahr fegte der Taifun Haiyan über die Philippinen. Der Supersturm riss alles mit sich, was nicht nied- und nagelfest war, und auch mehr. Nach offiziellen Angaben zerstörte Haiyan über 1 Million Häuser, machte 4 Millionen Menschen obdachlos und über 6.300 Menschen kamen um. Besonders betroffen war die Stadt Tacloban im Osten des Landes auf der Insel Leyte. Hier spülte der Taifun auch eine 3 Meter hohe Flutwelle über die Küstenstadt. Die Reportage von Tobias Fessler.
Estrella steht vor ihrer neuen Behausung im Schatten einer Plastikplane. Sie ist Mitte 40 und schaut mit ihren dunklen, wachen Augen in ihre zerstörte Welt. Die Hütte, 2 auf 3 Meter groß, ohne Strom, ohne fließend Wasser, ohne Küche, ohne Bad. Hier wohnt Estrella provisorisch mit ihren 4 Kindern und 2 Großkindern.
We stay here, waiting for the what the government says that.
Sie bleiben hier, bis die Regierung ihr Versprechen einlöst und ihnen an einem sicheren Ort ein neues Zuhause gibt.
We are waiting here.
Bis dann dienen zwischen Holzpfählen gespannte Plastikplanen als Wände, darüber ein Dach aus Plastikplanen. Unter der brütenden Sonne wird es hier sehr schnell sehr stickig im Innern. Da, sagt Estrella, streckt ihren Arm aus und zeigt auf den Streifen Land auf der anderen Straßenseite.
There at seaside. Today is no build soon.
Da am Meer stand zuvor ihr Haus. Jetzt ist da No Build Zone. In großen roten Lettern prangen diese Worte von einem weißen Schild am Straßenrand. Keine Bauzone. Trotz Verbot entstehen dort zwischen Trümmern neue Holzverschläge und Wellblechhütten. Doch Estrella will nicht dort wieder ein neues, richtiges Haus aufbauen. Das macht keinen Sinn, winkt sie ab.
Because if we build a house there, it will be nonsense. If we spend money in building our house, then it will be abolished by the government.
Wenn wir dort bauen, dann reißt die Regierung das Haus sowieso wieder ab. Warum also Geld ausgeben, das wir nicht haben? Deshalb haben wir uns fürs Warten entschieden, erklärt Estrella, als wäre es das Normalste der Welt, das Warten auf den Bescheid der Regierung. Estrella will aber nicht mehr am alten Ort leben, weil sie schon früher bei jedem Taifun ihre Sachen gepackt und sich im Schulhaus auf der anderen Straßenseite in Sicherheit gebracht haben. Auch während Yolanda, so nennen die Menschen hier den verheerenden Taifun, immer ins Schulhaus. Das haben alle gemacht, erklärt Estrella.
All the people from seaside evacuate here. But during the wave, we struggled very much. It's hard.
Doch als die Flutwelle kam, wurde es schwierig. Im Wasser schwimmen, mitten in den Trümmern, im starken Wind.
Many died here.
Viele sind hier gestorben, sagt sie. Auch ihr Mann. Estrella ist nun alleine mit ihren Kindern und Enkeln. Wann sie ein Haus erhalten werden, wissen sie nicht. Wir müssen Geduld haben, sagt sie, auch wenn es 2 Jahre dauern kann.
We must have that patience. Waiting for, even if it lasts 2 years from now, it is okay, but we need.
Wir warten, aber wir brauchen Hilfe. Sie lacht, fast verzweifelt.
Or some other help, or even cash forward, livelihood, maybe, or
irgendetwas, anything, Arbeit, eine Spende we oder sonst was, everything. Das uns ermöglicht zu überleben. Vor dem Taifun hat sie Kleider verkauft. Die Welle hat ihr gesamtes Lager fortgespült. Für neue Sachen hat sie kein Geld, also kann sie auch nichts verkaufen. Im Gespräch lacht sie immer wieder, wirkt insgesamt gefasst. Auf ihr Lachen angesprochen, sagt sie, außen ja, aber innen.
Smiling, but deep inside. Every night I sleep, I am planning for tomorrow. Inside.
Jede Nacht, wenn ich schlafe, plane ich für morgen. Das ist schwierig. Estrella unterdrückt plötzlich die Tränen, wendet sich ab, versucht, die Emotionen nicht zu zeigen. Kein Einzelfall hier in Tacloban, wo die Menschen auch ein halbes Jahr nach dem verheerenden Taifun noch Jahre von einem normalen Leben entfernt sind.
Tobias Fessler berichtet aus Tacloban und er hat auch Fotos gemacht von seiner Reportage. Die Fotogalerie finden Sie bei uns im Netz auf srf.ch/. Rendezvous. Cornelius Gurlitt ist tot. Der Kunstsammler, bei dem die deutschen Steuerbehörden auf einen Kunstschatz von enormem Wert gestoßen waren. Jetzt stellt sich die Frage, wer bekommt die fast 1300 Werke von Monet, Chagall, Picasso, Dix und vielen anderen? Was aus München zu hören ist, lässt Kunstfreunde hierzulande aufhorchen. Es werde ein Kunstinstitut im nahen Ausland sein, das Gurlitt-Sammlung bekommt. Kaspar Selk.
Die hätten doch warten können, bis ich tot bin, wetterte Cornelius Gurlitt, nachdem die Steuerfahndung die fast 1300 wertvollen Bilder entdeckt und beschlagnahmt hatte. Der schwerkranke, vollkommen zurückgezogen lebende Mann ergänzte, im einzigen Gespräch, das er mit einer Journalistin geführt hat, er liebe nichts und niemand so sehr wie seine Bilder, er lebe nur für sie. Bevor er sich vor 2 Monaten einer Herzoperation unterziehen musste, traf Cornelius Gurlitt 2 Regelungen. Er schrieb zum einen ein Testament, in welchem er verfügte, dass der ganze Bestand beisammen bleiben solle. Vor allem aber war er wegen der Beschlagnahme seiner Bilder so aufgebracht gegen die deutschen Behörden, dass er anordnete, die Sammlung solle an eine Institution ins nahe Ausland gehen. Die Süddeutsche Zeitung vermutet, dass es sich dabei um eine Sammlung in der Schweiz oder Österreich handeln müsse. Zum Zweiten traf Gurlitt eine Vereinbarung mit den Behörden, in welcher er nach langem Zögern zugestand, dass der ganze Bestand daraufhin untersucht werden dürfe, welche Bilder als Nazi-Raubkunst zu gelten hätten. Gurlitt hatte die Bilder von seinem Vater geerbt, vom Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, von dem Mann, über den die Nazis seinerzeit das verkauften, was sie als entartete Kunst bezeichneten. Vater Gurlitt war also im Besitz von Kunst, welche die Nazis Juden gestohlen oder zu geringen Preisen abgepresst hatten. Er hatte aber auch viele Werke ganz legal erworben. In all diesen Fällen liegt die Rechtslage also verschieden. In allen Fällen wird es sehr schwierig werden, genau festzustellen, wer die rechtmäßigen Eigentümer sind. Gurlitt erklärte sich in dieser zweiten Vereinbarung einverstanden, dass diese Eigentumsverhältnisse nach den Kriterien des Washingtoner Übereinkommens abgeklärt werden sollen, dass also alles, was Raubkunst sei, den eigentlichen Berechtigten zurückerstattet werde, auch wenn deren Ansprüche längst verjährt sein sollten. Diese Vereinbarung gilt nun offenbar ausdrücklich auch für die Erben. Wer immer also die Sammlung jetzt erhält, wird nur den Teil bekommen, der nach der Beurteilung einer internationalen Expertenkommission nicht an frühere Berechtigte zurückzugeben ist. Von den rund 1300 Kunstwerken werden rund 500 als mögliche Raubkunst angesehen. Den großen Rest hätte Gurlitt jetzt zurückerhalten. Dafür hat er gekämpft, aber das hat er nicht mehr erlebt.
Kasper Selk. Und inzwischen ist es 1:1. Im ersten und vierten geht es im Tagesgespräch um wichtige Regelungen für Patientinnen und Patienten und gleichzeitig um ein hochlukratives Geschäft mit den Medikamenten. Zwei Gäste sind schon bei Elisabeth Pestalozzi. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Nina Gigax.
Der Nationalrat will die Rolle der Apotheker stärken. Einerseits sollen Apotheken rezeptpflichtige Medikamente künftig auch ohne ärztliche Verschreibung abgeben können. Andererseits sollen Ärzte für alle Medikamente ein Rezept ausstellen, damit die Patienten das Produkt in einer Apotheke kaufen können. Die Bündner Gemeinde Silvaplana darf leerstehende Ferienwohnungen besteuern. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Steuer wird auf Zweitwohnungen erhoben, die nicht regelmäßig vermietet werden. Die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat ist vom Verfassungsgericht ihres Amtes enthoben worden. Die Richter befanden, Yingluck habe vor 3 Jahren gegen die Verfassung verstoßen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.